Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
Ja, mittlerweile ist der Frühling eingetreten und umso schöner ist es mit dir, Christoph, hier im Frühling eine neue Episode der Brettspielbar aufzunehmen. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen, an diesem 1. April.
Ja, wir machen keine blöden Scherze, oder?
Oder vielleicht doch, vielleicht haben wir noch einen vergraben, keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Ich hätte zumindest nicht vor, einen zu machen, aber mal gucken. Keine Scherze machen wir auch, wenn es um Publikationen geht. Zum heutigen Datum sind 21 der 75 Beiträge online first veröffentlicht. Das heißt, sie sind über Springerlink schon zugänglich. Wer da also über eine Institution Zugriff hat, kann die Beiträge dann schon finden aus dem Handbuch Brettspiele. Umso schöner ist es, dass auch in einem anderen Werk noch eine Veröffentlichung zum Thema Brettspiele drin ist. Und zwar im Jahrbuch für Pädagogik. Das beschäftigt sich für das Jahr 2023 mit Rassismuskritik und Postkolonialismus. Und dort findet sich ein Beitrag von Warburg und Sterzenbach zur Kolonialgeschichte in Brettspielen. Und dort werden einige Brettspiele betrachtet, aber insbesondere wird der Fokus dort auf Puerto Rico gelegt. Und das finde ich schon einen spannenden Beitrag. Mir fehlen noch die letzten 2-3 Seiten, die habe ich noch nicht fertig gelesen. Wollte ich heute Morgen noch machen, hat nicht mehr geklappt. Sehr schön, dass damit dann auch das Kulturgutspiel in wissenschaftlichen Publikationen auch weiter gepusht wird. Ein Dank geht an den Florian raus, der uns den Hinweis auf dem Beeple-Discord gegeben hat, dass da eine Publikation erschienen ist.
Das Thema war ja auch Teil des Tages der Brettspielkritik, was ja im Mannheim dieses Jahr stattgefunden hat im März. Wir beide konnten leider aus unterschiedlichen persönlichen Gründen nicht teilnehmen. Aber wer einen Eindruck finden will, was da alles so besprochen worden ist, der schaut doch bitte gerne mal bei der Spiel des Jahres Jury vorbei. Die haben dort die 2 Tage ganz nett zusammengefasst, so dass man einen ganz guten Eindruck gewinnen kann, was denn da passiert ist. Und ich denke mal, das ist ganz lesenswert. Mhm. Ja. Aber ich kann noch nicht weggehen. Also du hast unser Buch mal so ganz schnell gesprochen. Also ich bin total aufgeregt mittlerweile. Die ersten Leute posten es ja schon auch in Social Media. Bei LinkedIn habe ich jetzt Beiträge gesehen. Also irgendwie macht mich das doch wahnsinnig stolz, dass wir da so langsam jetzt so einen halben Schritt vor Zielgerade sind, ne?
Ja, das darf auch stolz machen. Also ich freue mich dann auch, wenn das Buch kommt. Ich bin super gespannt drauf, wie viele Seiten Umfang das dann am Ende als gedrucktes Buch haben wird, weil wir haben ja bislang immer so in einzelnen Artikeln gearbeitet, in einzelnen Beiträgen. Und dann sieht man so, ja, der hat 10 Seiten Umfang. Wir hatten auch Beiträge, die waren noch darüber hinaus länger. Wir hatten ein paar Beiträge, die waren etwas kürzer, je nach Themenausgestaltung. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie dick das Ding dann nachher im Regal werden wird. Da freue ich mich also auch sehr drauf.
Zumal du mir eben schon verraten hast, dass das Ganze ja jetzt auch noch mal spannend wird, je nachdem, wie der Satz dann am Ende sein wird, also wie viele Buchstaben oder Wörter dann in eine Seite hineingepackt werden. Deswegen, das, was wir mal vorher gesagt haben mit den 700 Seiten, wir ziehen die mal zurück. Wir wissen nicht, worauf es jetzt hinauskommen wird und freuen uns dann, wenn wir es dann in Händen haben und um dann tatsächlich die finale Seitenzahl dann auch sehen zu können.
Ja. Also in den E-Proofs, die wir jetzt gesehen haben, da sind die Seitenränder sehr schmal und auch Fuß- und Kopfzeile sind sehr schmal. Dadurch kriegt man natürlich erheblich mehr Zeichen auf eine Seite. Und deswegen fällt es mir gerade super schwer abzuschätzen, bei welchem Umfang wir landen. Schön finde ich, dass die 75 im Moment weiter noch steht und wirklich diese 75 Beiträge dann auch im Buch erscheinen.
Dann haben wir ein paar Autorenwettbewerbe oder Hinweise drauf. Zum einen ist der Hippo Dice wieder vergeben worden in 2024. Der erste Platz geht an Re-Dice von Collier und Mattis Levin Picora. Alles Weitere zu dem Wettbewerb packen wir mit in die Shownotes. Da ist dann auch jedes Spiel, die in der Endrunde dabei waren, ausführlich beschrieben. Und wer weiß, das ein oder andere Spiel, Mombasa sei da beispielsweise genannt oder auch viele andere, haben ja dann hinter den Weg auf den Spieletisch eines Verlags auch gefunden. Und mal gucken, was am Ende von diesen verschiedenen Spielen dort auch in die Realisation hineinkommt. Genauso habt ihr noch die Möglichkeit, euch bis zum 15.04. anzumelden für das Satz Spielautoren-Autorinnen-Stipendium. Da könnt ihr eine Fördersumme von knapp 3.500 Euro einstreichen, die in ein Brettspielpraktikum mündet, wo man dann nochmal einen Autor über die Schulter schauen kann, in einem Laden arbeitet, in einem Verlag unterwegs ist, einfach um sein Brettspielwissen da nochmal zu intensivieren. Zudem ist der Titel auch recht renommiert. Die ein oder andere, die dort gewonnen hat, hat ja mittlerweile auch schon verschiedenste Spiele bei Verlagen veröffentlichen können. Also wir drücken da die Daumen, und wer noch sich berufen fühlt, bis zum 15.04. ist das noch möglich.
Ja, und der ein oder die andere haben es vielleicht schon mitbekommen. Im Moment verzögern sich die Auslieferungen einiger Spiele, die in Nürnberg schon vorgestellt worden sind und die man eigentlich schon im Handel erwartet hätte. Und das liegt insbesondere daran, weil viele Transportschiffe gerade aktuell den Weg um das südliche Afrika herum wählen und eben nicht die Strecke über Indischen Ozean und dann durch den Suezkanal fahren, weil dort ja einige kriegerische Handlungen ablaufen und auch das Thema Piraterie weiterhin ein ganz großes Thema dort ist. Und die entsprechenden Frachtgesellschaften sich dann entscheiden, naja gut, dann nehmen wir die längere Strecke in Kauf, die dafür aber entsprechend dann sicherer ist. Also ich habe jetzt auch ein paar Newsletter gekriegt von Verlagen, wo das so kommuniziert war, dass einfach die Spiele erst wahrscheinlich Mitte April nach den Osterferien dann eintrudeln werden, und dass ja diese Verzögerung liegt dann entsprechend darin begründet.
Ja, spannend. Waren es mal die Produktionskapazitäten, die dazu geführt haben, dass alles ein bisschen sich verzögert? Sind es im Moment tatsächlich mal wieder Logistikwege? Und wir kommen auch gleich nochmal bei einem anderen Verlag drauf. Also der eine oder andere überlegt sich natürlich, seine Produktionskapazitäten dann auch Richtung Europa stärker zu verlagern, um eben halt diese Logistikrouten so ein Stück weit für sich zu reduzieren.
Ja, da war das Stichwort Verlage schon gefallen. Dann gehen wir doch direkt mal in die News aus dem Verlagswesen. Wir haben in den letzten Monaten schon häufig über Funko berichtet. Wir hatten
da ja. Wird das neue Asmodee? Bitte? Wird das das neue Asmodee?
Wird Funko das neue Asmodee? Das ist die große Frage hier in den Branchen-News an der Brettspielbar. Ja, sehr schön. Wir hatten ja im Herbst die Vertriebsvereinbarung zwischen Funko und Hutter Trade. Dann kurz vor der Spielwarenmesse in Nürnberg die mitunter überraschende Übernahme der Brettspielsparte von Funko durch Goliath und dann kurz später die Bestätigung, dass der Vertrieb in Deutschland dennoch bei Hutter Trade verbleiben wird von den Funko-Spielen. Und jetzt gibt's aus den USA die Gesamtjahreszahlen von Funko, wo auch wieder ein kräftiger Verlust erwirtschaftet worden ist. 154 Millionen US-Dollar, ein kräftiger Umsatzrückgang in den USA von 17%. Man liegt zwar immer noch bei 1,1 Milliarden Umsatz, natürlich weitestgehend im Spielwarenbereich, natürlich nicht mit den Brettspielen, das ist ja nur ein relativ kleiner Bereich bei Funko, aber dennoch beachtlich diese Zahlen. Wir hatten in den letzten Monaten ja auch immer schon mal über die Umstrukturierungsmaßnahmen berichtet. Man hat bei Funko ja auch ein Leitungsteam, ein Führungsteam engagiert mit dem Michael Lunsford und dem, wie hieß der zweite nochmal, der Steve Nave war das, spezialisiert sind auf Unternehmenstransformation, und die haben ihren Fokus ja schon drauf gesetzt, Lagerbestände reduzieren, wie gesagt, die Vertriebsaktivitäten umstrukturieren, aber auch, wir hatten darüber berichtet, die Mitarbeiterzahlen zu reduzieren und sich auch von ganzen Produktlinien letztlich zu trennen, die eben nicht mehr rentabel bewirtschaftet werden können. Und hier deutet sich an, dass dieses Team wohl der Meinung ist, dass der Turnaround dann jetzt so langsam bevorsteht und Funko wieder in ruhiger Gewässer übergeht, weswegen Steve Nave schon zum 15. März ausgeschieden ist und das Unternehmen auch damit rechnet, einen Nachfolger für den Lunsford zu finden als CEO. Und da rechnet man dann jetzt im zweiten Quartal mit, dass da dann auch quasi jetzt wieder ein Setup für die Zukunft aufgebaut wird und das, ja, ich sag mal, Krisenreaktionsteam damit dann abgelöst wird.
Ja, ich hatte es ja eben schon angekündigt, bezüglich der europäischen Produktion und Check Games hat sich jetzt an dem eigenen Produktionshersteller, nee, also an dem eigenen Produzenten ihrer Spiele beteiligt, Orion's Karton, die eben halt Brettspiele und Puzzles herstellen, sitzen auch relativ nah an der Prager Zentrale. Und Orion's Karton gehört unter anderem Ludofakt und wie gesagt, Check Games Edition ist da jetzt mit eingestiegen. So wie ich das aus der Nachricht verstanden habe, produzieren die knapp 60-70% der Check Games Spiele und ein Teil davon auch bei für andere Verlage. Aber das ist halt an der Stelle auch nochmal eine Absicherung, eben halt verschiedenste Publikationen dann ja, unter sicherer Kontrolle auch in Europa zu haben und Logistikketten so schmal wie möglich dann aufzustellen. Mal gucken, was wir bei dem einen oder anderen Verlag in Zukunft da dann auch noch erleben werden. Wir kennen das ja auch mittlerweile, dass man sich in Deutschland oder auch im europäischen Ausland, so Polen, Niederlande, verstärkt nach Produktionskapazitäten umschaut, um eben halt ja schneller reagieren zu können.
Ja, es ist immer bei den Verlagen eine Abwägung. Wenn viel nach Europa verkauft wird, dann lohnt sich eben mittlerweile mitunter auch schon die Produktion in Europa. Wird viel international verkauft, dann kann tatsächlich auch die Produktion in Asien lohnenswert sein, weil dann eben die Transportwege in die USA oder nach in Richtung Australien, Ozeanien dann entsprechend kürzer sind, wenn man in Asien produziert. Also man muss dann immer das Gesamtbild betrachten. Es reicht eben nicht nur zu gucken, so, ah ja, das Spiel kommt jetzt in Deutschland an und ist aber in China produziert worden. Ja, das kann dann mitunter daran liegen, dass ein erheblich größerer Teil der Auflage vielleicht in die USA gegangen ist und dann ist China vielleicht der geeignete Produktionsstandort. Also es gilt tatsächlich da ja immer abzuwägen.
Ja, ich glaube, zukünftig werden die spannenden Logistikrouten die aus Asien nach Europa sein. Also Asien nach Amerika, da kann ich über den Pazifik schippern. Wenn jetzt nicht weitere Konflikte da auftauchen in Richtung China etc., dann sollte das eigentlich eine relativ sichere Route sein. Aber im Moment mit den vielen aufflammenden Konflikten, die wir jetzt hier in ja, Mitteleuropa dort sehen oder auch im vor allen Dingen im asiatischen Bereich, also im arabischen Bereich, ist natürlich halt eine Umgehung des Suezkanals oder des Roten Meers zurzeit halt auch eine sehr teure Variante, was sich dann auch irgendwann mal wieder auf die Logistikkosten ausdehnen könnte. Und dann lohnt sich irgendwann tatsächlich die Produktion in Europa, anstatt dann eben halt zum einen die zeitliche Verzögerung zu haben. Ich glaube, man fährt um Afrika eine gute Monat länger. Das ist, wenn ich ein Schiff länger praktisch fahren lasse, dann habe ich nicht nur die zeitliche Komponente drin, sondern eben halt auch Kostenkomponenten, sodass man da vielleicht dann auch stärker drüber nachdenkt, hey, wenn ich was für Europa habe, dann schaue ich auch vor Ort mal nach.
Ja, aus den USA gibt es auch noch Verlagszahlen und ich finde das ja immer extrem spannend, nämlich bei Stonemaier Games. Da sind jetzt die Umsatzzahlen gemeldet worden in einer Pressemitteilung. Das wird eigentlich relativ zackig abgehandelt. 16,7 Millionen US-Dollar Umsatz hat Stonemaier im Jahr 2023 gemacht. Das ist also erheblich niedriger, ein Drittel niedriger knapp als die fast 25 Millionen, die es im Jahr 2021 waren. Aber da macht man sich keine großartigen Sorgen diesbezüglich. Also das ist immer noch ein gesunder Wert und man liegt ja immer noch über den 12,8 Millionen Dollar Umsatz, die man in 2019 erzielt hat. Das Spannende bei den Stonemaier Jahreszahlenbekanntgaben finde ich immer, dass er auch ganz viel Wert legt, die verkauften Stückzahlen zu kommunizieren. Und ich hau mal ein paar davon raus, weil ich es immer wieder überraschend finde und immer wieder spannend finde, was so verkauft wird. Also die Asienerweiterung von Wingspan lag wohl im letzten Jahr bei 233.000 verkauften Einheiten. Das sind also für so eine Erweiterung fast so viele Einheiten wie für den Dauerbrenner Viticulture das Grundspiel. Also die Erweiterungen sind da schon wahnsinnig stark. Er hat ein paar aufsummierte Zahlen auch verkündet. Die Europa-Erweiterung, die ist ja jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, auf dem Markt, liegt bei 450.000 verkauften Exemplaren insgesamt und Ozeanien bei insgesamt 358.000 verkauften Erweiterungen. Und er deutet an, dass es eine weitere Erweiterung zu Wingspan in 2025 geben wird. Also das ist also noch nicht vorbei. Dann gab es ja neu letztes Jahr das Expeditions. Verkaufszahlen liegen bei 70.000 Exemplaren und Apiary liegt bei 30.000 verkauften Exemplaren. Dann kam ja für dieses Jahr die für einige überraschende Ankündigung, der Nachfolger, das Schwesterspiel, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, zu Wingspan, nämlich Wormspan. Wir hatten ja, haben wir schon im Brettspielradio deinen Spielbericht?
Ja, wir haben über Schwingenschlag schon gesprochen.
Genau, das auf Deutsch wird es Schwingenschlag heißen. Wir hatten es schon drin. Und das ist die größte Startauflage, die Stonemaier da bislang produziert hat. Man hat 100.000 Exemplare produziert als Startauflage. Über die eigene Webseite am ersten Tag 16.000 Stück verkauft und weitere 75.000 Stück, die über die Vertriebskanäle in Richtung Einzelhandel unterwegs in Richtung Einzelhandel gegangen sind. Das finde ich schon wirklich ein beeindruckendes Zahlenwerk und deswegen mag ich die Stonemaier-Pressemitteilungen da immer so gerne, weil da so schön viele Details drinstehen, abseits der reinen Zahlen und Dollarwerte.
Das sind vor allen Dingen irre Zahlen, wenn man die mal im Vergleich dazu sieht. Also deswegen muss man sich das mal, also Stonemaier Games ist sicherlich mittlerweile einer der größeren Verlage, jetzt nicht der größte, aber wenn du heute einen Kleinverlag hast, ja, dann denken die über Auflagen von 1.000, vielleicht 2.000 Spielen nach und hoffen, dass sie die verkauft bekommen. Und das hat Stonemaier innerhalb von einem Fingerschnipp hingekriegt. Und umso mehr ist es dann halt auch weiterhin bewundernswert, wie viele Kleinstverlage auf verschiedensten Messen halt versuchen, eben halt ihre Spiele an den Mann oder an die Frau zu bringen und mit welchem Enthusiasmus man dabei ist. Und man kann sich halt vorstellen, dass man an solchen Spieleprojekten nicht unbedingt dann reich wird. Und damit erklären sich dann auch häufig die etwas höheren Einzelstückpreise, die hinter so einem Exemplar stehen. Und ich glaube, da sind viele, viele Stunden, die da hineingeflossen sind, gar nicht mit abgegolten.
Ja, alles das, was die Unternehmer und die Autoren da an Zeit rein investieren, kann ja gar nicht vergolten werden letztlich.
Ist übrigens auch, sorry, dass ich nochmal Werbung mache, da hast du ein sehr, sehr schönes Kapitel ja geschrieben über das Thema der Kalkulation eines Buches.
Eines Brettspiels.
Eines Buches, genau. In dem Buch eines Brettspiels, zusammen auch mit dem Christian Hildenbrand. Und das fand ich sehr lesenswert, mal zu verstehen, was eigentlich alles in solche Kostenkalkulationen mit hineinlaufen. Um halt auch mal zu würdigen, dass es eben halt, ich sag mal, nicht so ein bisschen Druck ist, so ein bisschen Autor, sondern dass da ganz, ganz viel hinten dran steht an Kosten, die teilweise auch gar nicht abgegolten werden.
Mhm. Ja, also viele Aspekte, wo man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht dran denkt oder wo man nicht denkt, dass das so ein Kostenblock ist. Wir haben den Beitrag da auch mit ganz kräftiger Unterstützung vom Frank Noack geschrieben, der uns auch einiges an internen Daten dann zur Verfügung gestellt hat, auf das wir dann zugreifen durften und was wir dann aufgreifen durften. Ja.
So.
Dann gibt es noch eine Nachricht. Du hast ja vorhin gesagt, wird Funko das neue Asmodee? Wir können zumindest jetzt mal kurz was aus dem Asmodee-Universum berichten. Nämlich eines der Studios, die mal unter das Asmodee-Dach geschlüpft waren, war seinerzeit Playdead Games. Colby Dauch, der das gegründet hatte, hat das Unternehmen ja dann später zurückgekauft. Und jetzt läuft der Exklusivitätsvertrag aus zwischen Playdead Games und Asmodee. Das heißt, Colby Dauch kann jetzt mit Playdead wieder eigenständig agieren und im Prinzip komplett frei entscheiden, was er tut und was er macht. Und das resultiert bereits daraus, dass es eine erste Ankündigung gibt, nämlich im Sommer soll dann ein weiteres Crossroads-Spiel, das ist ja dieses Spielprinzip dieser, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, erzählenden Spiele, die eine Story sehr stark beinhalten, dass das auf Kickstarter kommen soll, und zwar Wandering Galaxy soll es im Englischen heißen. Und da bin ich dann auch ganz gespannt, ob das den Weg nach Deutschland dann auch wieder schafft, was ich sehr hoffe, denn ich mochte die Spiele bislang eigentlich sehr, sehr gerne.
In dem Zusammenhang ziehe ich jetzt noch eine Meldung, die wir woanders stehen haben, nochmal vor, nämlich Plan B Games. Da haben wir beim letzten Mal auch kurz drüber gesprochen. Auf dem deutschen Markt, also Plan B besteht ja aus einem deutschen Studio, ehemals Eggert, und einem kanadischen Studio. Da sind ja unter anderem mit Camel Up, Great Western Trail und Village drei Spiele oder Spielgruppen unter das Dach von Lookout geschlüpft, die wiederum auch zum Asmodee-Konzern gehören. Das sieht so aus, als wäre der Deutschland ansässige Teil dementsprechend jetzt mehr oder weniger nicht mehr vorhanden. Plan B Games wird es aber weiterhin geben, insbesondere eben halt durch dieses kanadische Studio, und man wird halt auch dort die Marken Azul und Century weiter pflegen. Das hat Jean-François Gagenet bekannt gegeben, der seit August 2023 dort das Ruder übernommen hat. Im Moment nicht bekannt ist, was Sophie Gravel, die ja zu Asmodee hin, wieder raus und wieder hin gekommen ist, aktuell macht. Aber nichtsdestotrotz, man hat also dort auch bestätigt, dass es weitere Spiele in der Pipeline bei Plan B Games geben wird, die ja auch das Level oder Label Next Move Games weiterhin auch führen werden. Also da müssen wir mal gucken, welche Spiele dann tatsächlich aus dem amerikanischen oder kanadischen Markt dann hinter wieder durch Asmodee Deutschland lokalisiert werden und dann eben bei uns angeboten werden. Mhm.
Ja, Playdead seinerzeit ein Management-Buyout. Bleiben wir bei den Management-Buyouts, denn ein solches gab es auch jetzt ganz aktuell unter dem Dach Asmodee. Und zwar haben Christophe Arnaud und Maud Decombe das Unternehmen Miniature Market aus dem Konglomerat bei Asmodee herausgekauft. Das heißt, Miniature Market agiert jetzt auch wieder eigenständig. Ich gehe mal davon aus, da die beiden eine langjährige Connection zu Asmodee haben. Also der Arnaud hatte seinerzeit Asmodee LLC gegründet und dann später Asmodee Inc. In Nordamerika gegründet und dann auch geleitet. Und der kam 2015 nach Frankreich zurück und hat dann ab dem Zeitpunkt mit Maud Decombe als Assistentin, Kollegin dann in Asmodee Frankreich gearbeitet. Die beiden haben jetzt anscheinend über eine Investmentstruktur, die sie aufgebaut haben, eben Miniature Market, diese Plattform für Miniaturen, entsprechend dort rausgekauft und betreiben das nun eigenständig weiter, unabhängig von Asmodee. Finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Also anscheinend so interpretiere ich das jetzt mal, findet auch da unter dem Dach von Embracer da eine Fokussierung auf das statt, wo Asmodee dann doch wahrscheinlich das größte Potenzial sieht, um als Asmodee-Gruppe unter dem Dach von Embracer zu agieren. Und dann war anscheinend Miniature Market nicht mehr im absoluten Fokus da und deswegen da die Möglichkeit dieses Management-Buyouts. Miniature Market hatte in den letzten Monaten, das vielleicht noch als ergänzende Info, einige Verkaufsstellen geschlossen, die Ladengeschäfte, und man startet jetzt mit einem Flagship-Store in St. Louis in den USA und will jetzt aber da auch das Feld dann wieder ausloten, wo denn weitere Märkte eröffnet werden können.
Ja, wieder eine sehr spannende Nachricht auch aus Deutschland erreichte uns von Frosted Games. Die haben jetzt zum einen die Vertriebspartnerschaft mit Pegasus Spiele, aber auch mit Spieldirekt EG, also der Einkaufsgenossenschaft, beendet und wollen das Ganze jetzt in Eigenregie aufziehen. Hintergrund sind einfach die gestiegenen Kosten in der Produktion und im Transport. Und sie wollen halt an der Stelle eben halt nicht mehr den Weg über den Großhandel machen, sondern direkt an die Händler verkaufen, um eben halt hier, ich sag mal, die Handelsspanne eben halt für sich stärker nutzen zu können, im Ziel eben das Preissegment bei Frosted Games weitestgehend stabil zu behalten. An der Stelle eben halt auch eine Personalie. Seit ein paar Monaten ist der Podgamer oder als Podgamer bekannte YouTuber Benjamin Potti Böttcher als Vertriebsmanager bei Frosted Games unterwegs und ist dabei, jetzt die ganzen Prozesse einzurichten und Spiele direkt auch an den Handel zu verkaufen. Was das jetzt mit seinem YouTube-Kanal Aufsicht hat oder wie das da weitergeht, das kann ich aktuell nicht beantworten. Das müssen wir sicherlich dann die Zeit sehen lassen.
Ja, dann sind wir ja schon bei den Persönlichkeiten angekommen. Und ich habe eine Nachricht zu Persönlichkeiten fast ein bisschen lapidar in der Spielbox in der aktuellen Ausgabe entdeckt. Da stand das so ein bisschen so ja im Text zu dem Messebericht versteckt drin. Ich war aber ganz überrascht, und zwar betrifft das die Marke Alea. Die wird ja bei Ravensburger von André Mack als verantwortlichem Redakteur letztlich geleitet, und das Studio Alea wird von ihm geleitet. Und André macht aber jetzt ein Sabbatical, möchte wohl mit dem Camper von Festival zu Festival touren. Ich wünsche viel Spaß in Wacken. Gehe mal davon aus, dass das dabei ist. Und er wird vertreten von Stefan Brück. Also wir haben eine Rückkehr da zu vermelden. Zumindest für dieses Sabbatical wird Stefan Brück wieder den Bereich Alea dann managen und übernehmen.
Brück ist back.
Ja. Also in der Branche war ja lange gerätselt worden. Was macht Stefan jetzt? Wo geht er hin? Was wird er zukünftig tun? Da gab es ja Interviews, die mit ihm auch geführt worden sind, wo er sagte, naja, er wird jetzt hier das ein oder andere Projekt machen, wäre aber ansonsten jetzt sehr ungebunden unterwegs. Und ja, jetzt erfolgt zumindest nochmal eine Jahresbindung an Ravensburger und Alea.
Ob jetzt da auch das neue Alea-Projekt, was mit Awaken Realms aufgesetzt worden ist, dazu gehört, wissen wir allerdings jetzt nicht. Ich vermute mal, es geht eher um neue Spiele und nicht um Spiele-Updates. Die werden, glaube ich, verstärkt jetzt von Awaken Realms auch vorangetrieben werden.
Ja, und ich denke, da es da ja schon die ersten Ankündigungen gab, ne, also das Stichwort ist Puerto Rico, soll hier nochmal in einer deluxifizierten Variante über eine Crowdfunding-Plattform an den Markt gebracht werden, ähnlich oder vergleichbar zu den Bogen von Burgund, die ja letztes Jahr darüber gelaufen sind. Ich glaube, dass da wahrscheinlich schon ein Großteil der Arbeit gelaufen ist und das vorbereitet ist und das jetzt noch operativ umgesetzt werden muss. Das wäre so meine Vermutung.
Ja, dann ist leider verstorben Dean Essig, ein Wargame-Veteran. Wir haben ja gar nicht so viele Wargame-Nachrichten sonst hier bei uns, aber Der Dane Essig ist seit 35 Jahren aktiv, unter anderem mit seinem eigenen Verlag The Gamers, und hat gerade in der Wargame-Szene doch viele Spiele auch herausgebracht. Und der ist jetzt Krebsleiden erlegen, und an der Stelle wollten wir das zumindest nicht unerwähnt lassen.
Ja, dann kommen wir in die Kategorie der Spiele, und da gab es, ich will fast sagen, wenig überraschend. Es hat mich nicht überrascht. Es ist so viel Marketing-Tamtam reingelaufen. Die Nachricht, dass Altered, also das Sammelkartenspiel, was jetzt unter dem Dach von Asmodee in Zusammenarbeit mit Equinox, dem dafür gegründeten Studio, herausgebracht wird. Dieses Altered ist jetzt das meist finanzierte Trading Card Game auf Kickstarter geworden. Fast 15.000 Backer haben das unterstützt, und damit sind 6,2 Millionen Euro über Kickstarter eingenommen worden. Das ist also eine beeindruckende Zahl. Wenig überraschend, wenn man weiß, wie viel da an Marketing-Power reingesteckt wird. Und ich muss zugeben, ich bin tatsächlich auch neugierig auf das Spiel. Wir haben jetzt mal angefangen, das Star Wars Unlimited zu spielen, was mich bislang nicht so fürchterlich vom Hocker gerissen hat, muss ich zugeben. Aber die Story, die bei Altered drinsteckt, die interessiert mich dann doch. Aber ich möchte es gerne auf Deutsch spielen, deswegen werde ich dann da wahrscheinlich bei der lokalisierten Variante von Asmodee entsprechend einsteigen. Die Kickstarters sollen planmäßig, wenn nichts dazwischen kommt, Ende Juli 2024 ausgeliefert werden. Da arbeitet man also jetzt schon auf Hochtouren dran.
Ja, dann hast du noch eine weitere Nachricht ausgegraben zu Monopoly Go, ne? Die jetzt schon bei 2 Milliarden US-Dollar stehen.
Ja, gucken wir mal über den Tellerrand. Monopoly, auch hier nochmal ein Dank an den Florian für den Hinweis auf auf diese Pressemitteilung. Monopoly Go ist ja ein Mobile Game, was also auf Smart Devices gespielt werden kann. Und die sind ganz gut unterwegs über Mikrotransaktionen, ne? Das heißt, du kannst da kleinste elektronische Dinge kaufen in den Spielen, also irgendwelche Verbesserungen für deine Charaktere, irgendwelchen Schnickschnack, um die Avatare hübscher aussehen zu lassen und sowas. Ist man wohl bei 2 Milliarden US-Dollar, also 1,8 Milliarden Euro angekommen an Umsatz. Und das Ganze sehr, sehr schnell, denn Monopoly Go ist erst letztes Jahr im April erschienen, und im November letzten Jahres war schon die erste Umsatzmilliarde eingefahren, und dann jetzt ein weiteres halbes Jahr später die nächste Umsatzmilliarde. Das Grundspiel ist dabei grundsätzlich kostenlos, aber diese ganzen kleinen In-App-Käufe, die ermöglichen dann eben diese Umsatzzahlen, die da erzielt worden sind. Also ist schon spannend. Im Vergleich dazu, Tencent, also dieses chinesische Technologieunternehmen, hat zwei Mobile Games am Markt, nämlich Honor of Kings und PUBG Mobile, die beide ebenfalls deutlich über 1 Milliarde US-Dollar an Umsatz liegen. Von daher ist Monopoly Go da in einer starken Riege mit unterwegs.
Dann sind wir mit den Nachrichten eigentlich soweit durch, und was wir natürlich auch immer gerne haben, sind Veranstaltungstipps. Die ersten Spieleveranstaltungen im März sind ja schon gelaufen. Ich war auch in Rating schon dabei, aber im April steht die Spiel doch an, Ende des Monats. Vom 26. bis 28. wird nochmal um einiges größer sein, und was ich dort immer sehr schätze, ist also die große Spielefläche. Das heißt, wer Spiele ausprobieren will, sei doch dann herzlich eingeladen, dort auf der Spiel doch verschiedenste Neuheiten auch auszuprobieren. Wir haben ja gerade gesagt, dass die eine oder andere Frühjahrsneuheit sich ein bisschen verzögert für die Spiel, doch sollte es dann mit Sicherheit reichen, dass dann die vielen Frühjahrsneuheiten dort eben halt auch vorrätig sind.
Und endlich schaffe ich es auch mal terminlich, die Spieldoc einrichten zu können. Das heißt, es wird eine Premiere für mich. Ich bin bei der Spieldoc auch vor Ort.
Dann sehen wir uns vielleicht ja sogar.
Wir sehen uns auf jeden Fall, denn wir werden auch noch interviewt zum Buchprojekt. Da bin ich dann auch ganz gespannt drauf. Das erste größere Interview wahrscheinlich.
Eieiei. Ja, dann haben wir noch die Spielautoren, das Spielautorentreffen am 1. und 2. Juni. Da können sich alle, die als Spielautoren unterwegs sein wollen, jetzt registrieren. Das heißt, man bucht sich dort einen Tisch und hat dann dort die Möglichkeit, mit verschiedenen Verlagen in den Austausch über die Spiele zu gehen, seine eigenen Spiele in kurzen Pitches vorzustellen. Und ich denke mal, das ist immer eine sehr gute Gelegenheit, eben halt auch für neue Autoren oder Autorinnen, sich dann dort vor Ort präsentieren zu können. Und vor allen Dingen Netzwerk ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, einfach sich auch mit anderen Autoren und Autorinnen zu vernetzen, auszutauschen. Das ist eine Sache, die man, glaube ich, massivst unterschätzt, wenn man neu in das ganze Thema dort einsteigt.
Ja. Dann sind wir für den Monat April mit den Branchen-News durch. Und wenn ich hier an meinem Podcast-Studio nach rechts rüber schaue, dann habe ich da schon einen Stapel Spiele liegen, über die ich gerne am 15. dann mit dir plaudern möchte und ein bisschen Spielerfahrungen teilen möchte. Das sind von fortgeschrittenen Titeln, also im Sinne von Fortsetzungen, von ersten Teilen bis hin zu ganz, ganz vielen kleinen Kartenspielen, die wir gespielt haben in letzter Zeit.
Also Jürgen, du machst mir ein bisschen Angst, als würde die nächste Folge auch etwas länger werden können.
Nee, das Schöne ist, dass es ganz viele kleine, knackige Kartenspiele waren. Die können dann auch ganz kurz und knackig mal dargestellt werden. Aber es waren einige dabei, die mich sehr positiv überrascht haben. Also waren schöne Spielrunden in den letzten Wochen.
Ja, also da habe ich definitiv auch das ein oder andere erlebt und von daher denke ich mal, es könnte dann doch eine etwas gefülltere Folge sein, die wir dann am 15. mit euch teilen werden.
Wunderbar. Dann sagen wir bis dahin Dankeschön fürs Zuhören und wir freuen uns, euch am 15. April wieder auf den Kopfhörern und in den Kopfhörern zu treffen. Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.